At the Olympic Games Tokyo 2020, we will stand together. Together, united in all our diversity.
Es geht natürlich am Ende des Tages auch in dem Profifußball um Finanzen.
We have it totally under control. It's one person coming in from China, and we have it under control. It's going to be just fine.
Und das ist die entscheidende Frage: Auf was kann man leichter verzichten? Aufs Fußballspiel oder auf dem Weg zur Arbeit?
Alle unsere Bemühungen werden aber nur Erfolg haben, wenn wir uns alle, jeder und jede von uns, an die Empfehlung der Ärzte halten. Beachten Sie die Hygienevorschriften. Sie helfen im wahrsten Sinne des Wortes, Leben zu retten. Die Expertinnen und Experten des Robert-Koch-Instituts gehen allerdings davon aus, dass auch wir in Thüringen mit einem deutlichen Anstieg der Infektionen rechnen müssen. Um das Infektionsrisiko auf ein Minimum zu reduzieren und eine Überlastung unseres Gesundheitssystems zu vermeiden, haben wir das öffentliche Leben in Thüringen auf das notwendige Minimum zurückgefahren.
In Kassel ist auch kein Conora, gar nichts. Und jetzt haben wir jetzt Berlin gebucht, 3 Tage und ich sag mir ganz einfach, ich krieg das mit. Und ich will das mit.
Und das Robert-Koch-Institut ist nach wie vor der Auffassung und seine Empfehlung, dass es einen Unterschied macht, ob eine Veranstaltung in einer Halle stattfindet oder draußen. Und das hier ist draußen und daher eine andere Gefährdungslage.
Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcast Orange, die 72. Ausgabe, und ich freue mich, unseren Trainer Markus Dörfer zu Gast zu haben. Glück auf, Markus.
Glück auf, Danny.
Schön, dass du die Zeit für uns und die Hörer gefunden hast. Die erste Frage widmet sich ganz dir und deiner Gesundheit. Wie geht's dir und wie kommst du mit der aktuellen Situation zurecht?
Ja, ich würde schon sagen, mir geht's gut. Das ist sicherlich für alle gerade eine ungewohnte Situation. Für die, die arbeiten dürfen noch, ist es zum größten Teil noch mehr Arbeit, weil ja irgendwo gibt es ja Gründe dafür, dass sie noch arbeiten. Und naja, für die, die jetzt nicht arbeiten, ist es sicherlich auch eine schwere Zeit, den Tag auch umzukriegen. Ich persönlich habe ja den Vorteil, du warst ja schon mal hier, ich wohne hier im Grün, also ich brauche nur vor der Tür zu treten und habe alle Freiheiten. Da geht es anderen bestimmt nicht ganz so gut, also von daher kann ich mich nicht beklagen. Also es ist schon okay.
Okay, also dir fällt die Decke zumindest persönlich jetzt nicht auf den Kopf. Grundsätzlich ist das sicherlich eine belastende Situation.
Ja, genau.
Genau. Du hast ein recht emotionales Statement auf deiner Facebook-Seite vor wenigen Tagen veröffentlicht. Kannst du was zu den Hintergründen sagen? Was steckt da so dahinter?
Ja, das Problem sicherlich ist, dass man, auch ich eben, doch mehr Zeit hat als normal und sich dann eben auch mehr mit den sozialen Netzwerken beschäftigt. Und da geht es anscheinend ja anderen auch so, die dann ihre Informationen über diverse Kanäle beziehen. Gerade YouTube scheint ja so eine ganz neue Hochschule zu sein, was Fachwissen angeht. Und das ist dann, war dann eigentlich für mich so ein Punkt, wo viele Menschen, die ich eigentlich auch schätze, also gerade die man so über Facebook sieht, wenn sie dann von einer ganz neuen Wahrheit reden, die wir ja alle noch nicht mitgekriegt haben, dann war das für mich, war oder nicht nur für mich, schon für uns, meine Frau und mich, so ein Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, vielleicht sollten wir mal auch unsere persönliche Reichweite, wo ich eigentlich nicht so der Typ für sowas bin, auch dafür nutzen, Position zu beziehen, wo es nicht darum geht. Also diejenigen, die daran glauben, denke ich, die spult man nicht um. Also die werden auch weiterhin davon überzeugt sein. Aber eben vielleicht auch zu zeigen, diejenigen, die davon eben nicht überzeugt sind, zu zeigen, und die sind mit ihrer Sicht der Dinge nicht komplett an einem Punkt, wo nur sie stehen. Also da, um einfach zu sehen, dass es eben nicht nur sie gibt, sondern eben auch uns, die das dann ähnlich sehen. Und da einfach zu zeigen, es gibt auch noch andere. Weil es ist halt der Punkt irgendwo bei Facebook gerade, wenn man da, man sieht eben sehr viel. Also gerade die sozialen Netzwerke, man sieht sehr viel und kommt dann auch für sich auch schnell an einen Punkt, was ich schnell vielleicht nicht, aber an einen Punkt, wo man sagt, okay, bin ich jetzt der Einzige, der das noch anders sieht? Oder sind wir jetzt wirklich an einem Punkt, wo jeder an gewisse Verschwörungstheorien glaubt oder höhere Interessen glaubt oder es ist nur eine Grippe glaubt? Und also das war eigentlich die Intention, zu zeigen, nein, es ist nicht so, es gibt eben auch noch welche, die sehen das anders.
Ja, und das ist, glaube ich, immer noch die überwiegende Anzahl. Es macht einen ein bisschen Angst. Wer heute noch von diesem Grippemärchen erzählt, der hat es tatsächlich nicht verstanden. Nicht nur zahlenmäßig, sondern auch, wir haben einfach eine Pandemie, das ist etwas völlig anderes. Der Virus hat eine völlig andere Geschwindigkeit, auch eine völlig andere Dynamik. Und wir merken es ja in den Ländern, die es versucht haben mit der Herdenimmunität. Dazu kann man kommen. Ne? Man kann das argumentieren, man kann das versuchen. Aber alle merken, das geht schief. Das kriegen wir nicht unter Kontrolle. Und das ist keine höhere Macht, sondern das ist einfach unterschiedliche Umgänge. Es ist keine Grippe, es ist ein gefährlicher Virus. Und wir haben die Chance, und die nutzen wir ja in Deutschland überwiegenden Maßen, damit in dem Rahmen der Möglichkeiten zurechtzukommen. Ja? Und die sollte man nutzen. Und da sind eben solche Verschwörungstheorien, die an dieser Stelle völlig fehl am Platz sind, sehr schädlich. Deswegen fand ich das sehr gut, dass auch ein Trainer, der ja schon eine herausgehobene Position im Verein hat, das muss man ja sagen, dass sich da auch so klar positioniert.
Ich muss auch sagen, ich für mich habe daraus hier sehr viel Positives gesehen, weil man sieht, ich bin keiner, der jetzt irgendwelche Likes hascht, aber wenn man dann sieht, dass, keine Ahnung, ein paar 50 oder wer weiß wie viele da auf Geld mir drücken, dann zeigt das ja auch eben auch mir, dass es eben noch andere gibt, die da ähnlich ticken. Also und das hilft ja schon, wie gesagt, das ist ja dann auch im Gegenseitigen irgendwo hilfreich.
Wir werden nicht ganz ohne Corona diesen Podcast bestreiten können oder er zieht sich wie ein roter Faden durch. Trotzdem versuche ich so den Wink oder den Übergang zu deiner Mannschaft zu finden. Wie war das denn, als du dich von deiner Mannschaft verabschiedet hast? Hast du ihnen Trainingspläne mitgegeben? War euch da klar, schnell seht ihr euch nicht wieder? Oder wie war so die Stimmung beim letzten Aufeinandertreffen?
Ja, beim letzten Aufeinandertreffen kann man oder war noch nicht davon auszugehen, dass es sich jetzt so lange zieht. Also da war es für keinen in irgendeiner Form abzusehen, in welche Richtung das gehen wird, ob wir jetzt von 14 Tagen reden, ob wir jetzt von 4 Wochen reden. Also das war schon schwierig. Wir haben ziemlich früh gesagt, gerade weil uns die Perspektive fehlt, wir brauchen es nicht zu übertreiben mit irgendwelchen Trainingsplänen. Wir brauchen hier nicht irgendwelche extrem hohen Anstrengungen abzuhang von den Spielern, weil es auch nichts bringt in irgendeiner Form. Weil für einen Spieler ist es halt auch schwierig, wenn er kein Ziel hat. Also wenn mir heute gesagt wird, in 4 Wochen geht's los, dann habe ich ein Ziel und da kann ich auch hin. Aber wenn ich zu den Spielern sage, ja, es kann in 2 Wochen sein, kann in 8 Wochen sein, seht mal zu, das hilft keinem. Und es ist halt eine Situation, wo auch die Spieler, denke ich, viel mit sich zu tun haben und wo eben keiner so richtig absehen kann, in welche Richtung das geht. Deswegen haben wir das überschaubar mit zweimal in der Woche müssen sie aufgehen oder sollen sie aufgehen. Ich gebe einmal der Woche ein kurzes Kraftprogramm mit hin, wo wir auch vertrauensmäßig arbeiten. Also ich einfach der Überzeugung bin, dass die Spieler das von sich aus tun. Also da will ich auch nicht irgendeinen Nachweis haben oder irgendwas. Und ich denke, da sind sie aber auch so ehrgeizig von sich aus, dass sie da auch sehr gut dran arbeiten und an sich arbeiten.
Gibt es da eine Kommunikation zwischen dir und dem Team aktuell oder läuft das halt so entgegen, dass du diese Übungen mitgibst und letztendlich ist dann jeder sich überlassen?
Nein, ich versuche schon in Kontakt zu stehen. Ich bin jetzt noch dran mit der Mannschaft, regelmäßig in Telefongesprächen zustehen. Also ich habe sie jetzt fast alle einmal durch, wo ich mir auch die Zeit nehmen will, also nicht einfach nur eine Liste abhaken und sagen, hier mal 5 Minuten und da mal 5 Minuten, klar. Der ein oder andere Spieler, mit denen telefoniere ich eine Viertelstunde. Ich hatte andere, mit denen telefoniere ich dann mal 45 Minuten oder eine Runde oder so. Also die Zeit will ich mir dann auch nehmen, dass die Spieler auch das Gefühl haben, wir sind halt da. Wir sind als Trainerteam für sie da. Wir sind als Mannschaft intern da mit dem Vorstand und. Also das muss ich sagen, funktioniert ganz gut. Nichtsdestotrotz, es wiegt alles nicht diese persönliche Nähe in irgendeiner Form auf. Also das ist schon schwierig, muss man sagen.
Okay, also wie ist so die Stimmung, wenn du mit dem Team sprichst?
Ja, also jetzt nicht negativ. Also ich habe nicht das Gefühl, dass bei irgendjemandem negativ ist, eher erwartungsvoll, wann geht es endlich wieder mit dem Training los, wann, also der Fußball fehlt schon, das hört man bei jedem durch, ist ja bei mir persönlich auch so. Aber es ist, wie gesagt, es ist jetzt nicht irgendwie, dass sie jetzt sehr niedergeschlagen sind. Das weiß ich, jeder irgendwie zu beschäftigen und kriegt die Zeit, denke ich, recht gut rum.
Gibt es jemanden in unserem Team, der abseits des Rasens gerade große Sorgen hat im Sinne von existenzielle Sorgen? Haben wir dort jemanden oder sind es in der Regel Studenten, die natürlich...
Ja, also ich würde jetzt sagen, nein. Also was ich bisher mitgekriegt habe, okay, mit denen ich bisher gesprochen habe, ist es eher weniger so. Das ist auch ein Punkt, wo ich sagen muss, öffentlich wurde ja gesagt, dass die Spieler großzügig waren und dem Verein großzügig entgegenkam. Ich würde es auch umgedreht sehen, der Verein ist auch den Spielern entgegengekommen. Also ich weiß, dass es Vereine gibt, die da anders agiert haben, die Spieler da auch wirklich den Spielern dann auch wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt haben. Und da ist der Verein seiner sozialen Verantwortung gegenüber ist er schon sehr nachgekommen, muss ich sagen, wo ich persönlich mich sehr drüber freue, weil wir eben auch Spieler haben, die Studenten sind, die eben auch die Hilfe brauchen in irgendeiner Form, diese Unterstützung brauchen, die darauf angewiesen sind. Und da bin ich echt froh. Also da sind wir auch in der an dem Punkt, dass wir auch kommunizieren, wenn wir Spieler haben, wo es eng wird, dass wir da auch Lösungen finden und dass wir da eben versuchen, da, wie gesagt, zu unterstützen.
Also kann ich das so interpretieren, jetzt ohne zu sehr ins Detail zu fragen, dass Verein und ihr über die Verträge gesprochen habt und da immer individuelle Lösungen gefunden wurden, aber es in jedem Fall nicht so war, dass, wie glaube ich auch in Oberhausen, alle Verträge gekündigt wurden?
Nein, es wurden keine Verträge gekündigt, aber ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, sind sie doch stark leistungsorientiert. Nur derzeit findet ja keine Leistung statt. Also hätte der Verein auch andere Möglichkeiten gehabt und hat es eben nicht getan, weil, wie gesagt, der Verein sich eben voll im Klaren ist, dass er eben auch eine soziale Verantwortung einfach hat. Und wir haben dann aber auch trotzdem gesagt, wenn es bei einem persönlich eben eng wird, dass sie auf den Verein, auf mich, auf uns, auf den Vorstand zugehen können, dass es dann eben auch Lösungen gibt. Also wir werden da garantiert keinen Spieler in irgendeiner Form hängen lassen oder vor größere Probleme stellen, weil das ist eine Situation, ich denke, da müssen wir alle irgendwo zusammenstehen.
Okay, dann kommt natürlich der große Themenkomplex, wie und wann soll es weitergehen? Ich habe ein paar Zitate gesammelt, also die Jungs von Puba sind ja sehr aktiv, die sind sicherlich von dieser aktuellen Situation auch sehr hart betroffen, weil sie ja im Prinzip dort eine Firma gegründet haben, das für Thüringen übernommen haben und sind dort aber sehr aktiv aktuell und fragen die Vereine ab. Ich würde immer erst das Zitat sagen und dann würde ich gerne wissen wollen, ob du dem zustimmen kannst oder ob du da eine andere Position vertrittst. Das erste: Zusammenfassend ist einfach festzustellen, dass der Vereinszweck derzeit nicht zu erfüllen ist. Es gibt keine sinnhafte Möglichkeit, den Sport in dem Maße zu fördern, wie wir uns das zur Aufgabe gemacht haben, aber es gibt aktuell auch Wichtigeres.
Ja, definitiv, kann man so unterschreiben.
Das sagt der Ronny Koch, der Geschäftsführer des FSV 06 Oratal. Jetzt geht es eben darum, wie soll es denn weitergehen? Für eine Verlängerung der Saison sind wir nicht. Man sollte das Augenmerk lieber auf einen ordentlichen Vorbereitungs- und Saisonstart legen und den Spielern eine angemessene Sommerpause für Urlaub etc. lassen.
Ja, ich denke, an Urlaub ist jetzt aktuell weniger zu denken, aber ja, im Kern ja, würde ich so unterschreiben.
Würdest du so unterschreiben? Also, Mein Argument ist, also wir werden im Juni die Hochphase dieser Pandemie haben. Diese wird voraussichtlich Juni, Juli, August sein, je nachdem, was jetzt halt passiert. Ne? Also wie man jetzt damit umgeht, wie schnell man jetzt wieder aufmacht oder wie strukturiert man aufmacht. Auf jeden Fall wird im Juni. Das heißt, es wird keiner von uns in Urlaub haben, wo er sich ausruht. Also das wird es faktisch nicht geben. Ja. Das heißt, es wird auch keinen entspannten Vorbereitung. Also man könnte ja vorstellen, dass im Prinzip Sport wieder möglich ist. Man könnte sich vorbereiten, aber eine entspannten Vorbereitung wird es nicht geben. Warum bist denn du gegen eine, oder wenn du zustimmst, warum bist denn du gegen eine Verlängerung der Saison?
Weil ja keiner sagen kann, ab wann geht's wieder los. Also wenn die Saison, wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, wir brechen sie ab, haben wir zumindest ein Ziel irgendwo. Das sich vielleicht dann noch, wenn man sieht, die letzten Jahre wurde im Dezember zum Beispiel nie gespielt, dass man sagt, okay, wir verschieben den Saisonstart der nächsten Saison auf September. Dann hat man ja schon mal Zeit gehabt in irgendeiner Form. Und wichtig für die Vereine wäre jetzt irgendwo eine Planungssicherheit wird es nicht geben, garantiert nicht, weil heute ja noch keiner sagen kann, wo es hingeht. Aber zumindest gibt es ja auch Vereine, mit denen ich dann vielleicht oder mit anderen Trainern, mit denen ich in Kontakt stehe, die mich dann fragen, na, wenn wir 2 Wochen dann Vorlaufzeit haben, wenn es wieder losgeht, wo ich sage, das geht einfach nicht. Also wir fischen da jetzt alle gerade im Trüben und wir würden dadurch, denke ich mal, Zeit gewinnen. Wenn man die Saison abbricht, gewinnen wir Zeit.
Okay. In dieselbe Richtung. Also das war Robert Misewitsch, der sportliche Leiter vom SSV Grün-Weiß Blankenhain. In dieselbe Richtung geht aus meiner Sicht in der Abwägung aller Vor- und Nachteile, macht nur ein Abbruch mit Annullierung Sinn. Alles andere wäre pure Wettbewerbsverzerrung und ein Lotteriespiel. In dem bisherigen Sinne müsstest du da auch zustimmen. Das ist Jens Herzog vom SV Mosbach. Also du hast ja sicherlich mitbekommen, dass es juristische Probleme in der Spielordnung des DFB und auch der Verbände gibt. Problem ist, dass ein Abbruch der Saison dort nirgendwo vorgesehen ist und letztendlich alle Sponsoren der Vereine, aber offensichtlich auch der Fußballverbände, also wir haben ja gesponserte Ligen, gesponserte Wettbewerbe, immer auf die Saison abstellen. Und wenn natürlich so eine Saison annulliert wird, entstehen da offensichtlich sowohl in einzelnen Vereinen, aber auch in den Verbänden nicht kleine Probleme, weil es gibt die Möglichkeit, dass ein Sponsor dann sagt, okay, wenn die Saison nicht durchgeführt wurde, dann muss ich auch nicht zahlen. Und letztendlich weißt du ja, wie die wirtschaftliche Situation ist. Also so ganz unwahrscheinlich scheint mir das nicht bei allen Solidaritätsbekundungen. Denn der Sponsor ist ja auch für seine Mitarbeiter verantwortlich. Warum denkt denn, sieht keiner die Möglichkeit, diese Saison tatsächlich zu verlängern, dass man sagt, diese Saison wird in jedem Fall zu Ende gespielt. Und egal wann das ist, und verzichte ich dann potenziell auf die Saison 2021. Das erschließt sich mir noch nicht. Weil dann hättest du alle Probleme, die du ja jetzt hast, also um die es ja alle geht, ein Pokalfinale mitten in der Hochzeit der Pandemie in Thüringen beispielsweise, ne, wo der Herr Zeng sagt, wir machen das auf jeden Fall, die 2 Spiele ist kein Problem. Jedes Spiel kann ein Problem sein, hat Bergamo gezeigt, hat letztendlich auch Leipzig gezeigt, dass das eben nicht richtig war, was man gemacht hat. Und all diese Probleme hättest du nicht, wenn du sagst, wenn wir wissen, es geht wieder los, wenn das wieder hochgefahren ist und wir dürfen wieder, führen wir dann die Saison fort und je nachdem, wann das ist, das wissen wir ja beide nicht, September, Dezember, vielleicht auch tatsächlich März, führen wir dann die Saison an dieser Stelle weiter, machen die auf jeden Fall zu Ende und fangen dann mit der neuen Saison, die dann entweder 21/22 ist oder es ist eben tatsächlich im Winter, dann machen wir über das Jahr die Saison, was zu Katar auch übrigens passen würde, theoretisch. Ja. Verstehe ich noch nicht so richtig, warum da überhaupt niemand diesen Vorschlag für diskussionswürdig hält.
Ist mit Sicherheit eine Option, eine Möglichkeit, aber dann wird sicherlich schwierig zwischen den Übergang Profi-Ligen, beziehungsweise die jetzt unbedingt spielen wollen, müssen, wie auch immer, also auch wahrscheinlich vor dem Amateurbereich spielen werden. Die werden die Saison ja, so wie man mitkriegt, auf jeden Fall zu Ende spielen. Ja. Und dann würde das ja fehlen. Also uns würde ja dann eine Saison fehlen und dann sicherlich die Schwierigkeit, wie kriegt man das dann hin, was die Auf- und Abstiegsregeln angeht und. Aber es wäre jetzt grundsätzlich klar, wäre das natürlich eine Option, ohne Frage. Weil wir ja im Amateurfußball sicherlich auch hinten dran stehen. Also da gibt es dann ohne Frage auch Wichtigeres als der Amateurfußball in der Thüringenliga.
Ja, wobei letztendlich der Bruch ja schon zwischen Erster und Zweiter, die offensichtlich beide Geisterspiele machen könnten, rein finanziell, selbst wohl die Zweite in Teilen. Und der Dritten existiert, wo die Dritte sagt, wir brauchen gar nicht mit Geisterspielen anzufangen. Zwickau, Rostock, die sagen, die Kosten fressen uns auf. Also das bringt nichts. Also da hast du ja letztendlich schon den Bruch drinne.
Ja.
Und deswegen, also das wäre so eine Möglichkeit, die zumindest die ganzen Probleme Pokal, Auf- und Abstieg zumindest rein in den Amateurbereich abdecken würde. Aber du hast schon recht, die erste und zweite Liga scheint ja unbedingt spielen zu wollen. Und auch offensichtlich das entsprechend zu machen. Je nachdem muss man mal sehen, ob die Kommunen da auch überall mitmachen. Ich habe da nicht unerhebliche Zweifel, dass da nicht alle Spiele stattfinden werden können.
Ja, das kommt ja eben auch noch mit dazu, wenn die Kommune dann auch sagt, der Platz ist aufgrund dessen der Pandemie eben nicht geöffnet und gesperrt, dann hat man schon ein Problem, klar.
Genau. Okay. Wir sorgen uns zwar nicht um den Verein, denn das kostet nur Mut, sich wieder zu treffen, doch den Luxus Amateurfußball, sozusagen eine kleine Bundesliga auf dem Lande, den wir hier zelebriert haben, den wird es in absehbarer Zeit wohl nicht mehr geben. Kannst du da zustimmen oder nicht?
Prinzipiell ja. Ich weiß ja auch, von wem es ist. Ich habe das Interview habe ich ja auch schon gelesen. Ja, kann man sicherlich zustimmen, gerade weil auch auf dem Niveau das unterschiedlich strukturiert worden ist. Also er geht ja da ziemlich klar in die finanzielle Richtung, ob was die Spieler betrifft. Da gehe ich auch mit, weil viel zu wenig Vereine in der Thüringenliga leistungsorientiert arbeiten. Also wo es eigentlich nur darum geht, ja, Thüringenliga ist ja schön, wir spielen hier ein bisschen mit. Der Aufwand für viele ist jetzt nicht riesengroß. Im Schnitt zweimal die Woche Training, am Wochenende Spiel. Und dafür wird zum Teil wirklich viel bezahlt. Also wirklich viel Geld bezahlt. Sicherlich auch dem geschuldet, weil der ein oder andere Verein nicht so attraktiv ist und man ihn eben attraktiver machen muss mit Geld. Aber es tut dem kompletten Konstrukt nicht gut. Also muss man ganz klar sagen. Und da sind wir mit den Ambitionen, die der Wismut hat, die wir haben, in der Oberliga zu gehen, stecken wir da schon hinten an. Also da gibt es Vereine, die bieten den Spielern schon mehr und haben weniger die Ambition, in der Oberliga zu gehen. Das ist für mich sowieso ein Thema, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
Okay, es war Thomas Rath, das Vorstandsmitglied vom SV Ehrenhain. Ehrenhain ist ja immer ganz speziell oder besonders die Kommunikation. Da ging es ja auch um den Oberliga-Aufstieg, wo ein Teil gesagt hat, wir wollen das nicht. Und Thomas Rath dann gesagt hat, nee, da müssen wir erst mal schauen. Aber hier hat er relativ klar Position bezogen, dass er sagt, es wird finanzielle Einschnitte geben. Was haben wir noch? Mit großer Sicherheit wird es dazu kommen, dass wir und viele andere Vereine in finanzielle Schwierigkeiten geraten werden. Dadurch, dass die wirtschaftliche Stabilität unserer Sponsoren in Schieflage gerät, werden auch wir Probleme damit haben, laufende Kosten abzusichern. Die Ängste sind groß. Jeder Verein, der nun mehr Ausgaben als Einnahmen hat, wird diese Sorgen kennen. Vielleicht findet man aber Lösungen, den Vereinen zu helfen.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Problem. Umso länger die Pause sich ziehen wird, umso größer wird das Problem. Vielleicht noch nicht mal so sehr in der Thüringenliga, aber sogar da gibt es Vereine, wo ich es mir vorstellen kann. Ich denke mal, in der Oberliga wird das dann schon extremer werden. Da gibt es viele Vereine, wo das alles auch mit einer, ich sag mal, ganz heißen Nadel gestrickt ist, die da sicherlich vor Existenzproblemen stehen und Sorgen stehen, wo wir dann wieder bei dem Punkt waren, was du vorhin angebracht hast. Ich glaube, wenn es jetzt wirklich in die Richtung geht, dass wir erst im Dezember die Saison weiterführen, dann wird es den ein oder anderen Verein gar nicht mehr in der Liga geben oder geben können oder in dem Konstrukt geben können. Also ich glaube, da stehen ganz große Probleme noch davor.
Okay, dann lass uns nochmal über den letzten Satz. Das war Achim Ritter, Vorsitzender des SV Blau-Weiß Bad Frankenhaus. Über den letzten Satz reden. Vielleicht findet man aber Lösung, den Verein zu helfen. Der DFB hat ziemlich klar gesagt, wir können nicht helfen. Wir können unsere Rücklagen auflösen, wenn wir jedem Fußballverein 3.000 Euro geben. Wir können nicht helfen. Der DFV, kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwie Geld ist. Der wird auch nicht helfen können. Wer soll denn den Fußball helfen? Und wie soll man denn das gesellschaftlich erklären, dass wir dem Fußball helfen?
Das ist richtig. Ich habe aber gelesen, dass die Regierung von Thüringen Vereinen, also allgemeinnützigen Vereinen, bis zu 30.000 Euro jetzt als Unterstützung zahlen möchte. Ich weiß okay. nicht, inwieweit das in den Fußball ging. Das ging, glaube ich, von der CDU aus. Habe ich es jetzt ungefähr eine Woche her, habe ich das mal gelesen. Inwieweit das aktuell ist, kann ich nicht sagen. Aber klar, man kriegt dann Probleme in der Argumentation, weil ab welchem Punkt ist denn das dann noch für alle hilfreich?
Also ja, von daher. Und natürlich haben wir im Amateurfußball immer noch ein bisschen bessere Argumente, finde ich, mit Nachwuchs und Kinder und Jugend. Ich sag mal so, für den Profifußball, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich verstehe, das sind auch alles Arbeitsplätze, es sind nicht ganz so viel, wie immer erzählt wird, aber trotzdem hat natürlich ein Bundesliga-Verein eine riesen Geschäftsstelle und eine dreistellige Anzahl von Mitarbeitern. Aber ich habe da schon große Schwierigkeiten zu erklären, dass das für uns so unerlässlich ist, dass wir das aus gemeinen Mitteln unterstützen müssen. Also es wird wirklich eine Zerreißprobe und das wird schwierige Diskussionen geben, glaube ich.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird das komplett sehr schwierig. Und gerade der Staat ist ja auch gerade dabei, Unsummen zu zahlen, um die Wirtschaft zu unterstützen. Und da ist es dann auch wirklich eine Frage, inwieweit ist dann der Fußball gerade da oben ein Wirtschaftsfaktor und inwieweit nicht. Also ohne Frage, das ist sehr schwierig.
Ja. Okay, was haben wir noch? Diese möglicherweise auftretenden Probleme können wir nur gemeinsam lösen. Diese Tugend, der Zusammenhalt und das sehr gute Haushalten hat uns schon in der Vergangenheit ausgezeichnet. Zusammenhalt, mit Zusammenhalt ist es zu schaffen, auch nur begrenzt, oder?
Ja, aber in einer gewissen Weise ist auch Vertrauen wichtig. Also das, denke ich mal, ist es A und O. Egal, was da gerade getan wird, was wir eingangs besprochen haben, ist ja auch nur ein Zeichen von fehlendem Vertrauen. Das ist es A und O aktuell. Das sind die Spieler gefragt, dass die Vertrauen haben in die Arbeit der Vorstände, von Trainer und das sind wir gefragt, die Vertrauen haben in alle Experten und Regierungsmitglieder und das ist es A und O, um das irgendwie durchzustehen. Das geht dann eben nur zusammen.
Okay. Konsequenzen sehe ich persönlich keine, da wir gut aufgestellt sind, um diese momentane Phase überstehen zu können. Glaubst du, dass viele Vereine so sagen können?
Nein, habe ich ja vorhin schon gesagt. Also da wird es schon Vereine geben, die eben das nicht so unterschreiben können. Ne?
Genau. Letzteres war Olaf Wenzel, der sportliche Leiter der SG TSV Gera Westforte und des JFC Gera. Und derjenige, der für den Zusammenhalt argumentiert hat, war Christoph Rotenstock, Vizepräsident beim 1. SC Heiligenstadt. Ja, wie rechnest du, also du hast es schon gesagt, also du wärst eher für den Abbruch der Saison, ja, und dann den Beginn, wie würdest du das denn mit dem Pokal machen?
Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Also wenn man es dann eben richtig sieht und abbricht, dann ist es abgebrochen. Dann gilt das auch irgendwo für den
konsequent. Pokal.
Genau, dann konsequent. Dann geht es nur so. Wie gesagt, so wie du argumentiert hast, ist das natürlich auch eine Möglichkeit, eine Option, dass man sagt, okay, die verbleibende Saison spielen wir dann eben irgendwann zu Ende.
Ja.
Aber wie gesagt, ob das dann eben noch möglich ist, ob dann alle Vereine mitspielen können, gerade wie gesagt, die dann finanziell andere Aufwendungen haben. In der Regionalliga fängt das ja schon, das ist da mittendrin, hängt da nicht an, Regionalliga, Oberliga. Das ist halt die Frage. Also wie viele Vereine, von denen wird es eventuell im Dezember noch spielfähig geben?
So schlimm das ist, aber das ist, glaube ich, eine reale Frage. Also vor dieser Situation stehen wir.
Ja. Wird sowieso für die Zukunft nochmal schwierig werden, weil viele Wirtschaftsunternehmen, Unternehmen, Sponsoren werden auch in Zukunft wahrscheinlich nicht die Finanzkraft haben, um jetzt die großen Beträge zu investieren. Also dann wird es sogar für Vereine, die vielleicht aktuell gut dastehen und keine Probleme haben, eventuell in Zukunft schwierig, weil wichtige Sponsoren dann eben wegbrechen oder nicht mehr so viel zahlen.
Weil eben der Fokus erstmal auf dem eigenen Betrieb, den eigenen Mitarbeitern liegt.
Genau. Ja.
Es gibt ja nicht wenige, die behaupten, diese Krise wäre auch eine Chance. Viele, die sagen, der Fußball diese Blase im Profifußball, die könnte jetzt platzen und es wäre eine Chance, den Fußball neu zu strukturieren. Das, ich muss sagen, das hört man ja immer mal. Aber ganz offensichtlich sieht's ja so aus, dass das nicht folgenlos an uns vorbeigehen wird. Es gibt ja auch Gedanken zu sagen, dieser Amateurfußball und der Profifußball, eigentlich gehören die gar nicht zusammen. Die werden ja jetzt nur unter diesem Dach der DFL bzw. des DFB irgendwie zusammengehalten, aber eigentlich ist ein Profifußball mit dem ursprünglichen Gedanke der Förderung von Sport, des ganz normalen Wettbewerbs, überhaupt nicht mehr zu verbinden. Und es ist auch kaum zu erklären, warum eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH, die es dort teilweise gibt, warum die unterstützt wird von Kommunen, vom Staat etc. Zum Beispiel bei Stadionbau etc. haben wir ja auch in unserer Nähe die Diskussion letztendlich. Wäre es jetzt nicht der Zeitpunkt zu sagen, wir trennen das deutlicher und sagen, der Amateurbereich ist ein völlig separater Bereich mit völlig separater Meisterschaft und der Profifußball ist ein separater Bereich, ich sag mal so im Sinne von amerikanischen Basketball etc., dass man das völlig trennt, autark macht. Sicherlich wird es da auch den einen oder die Übergangsmöglichkeit geben, dass man sagt, man kann sich dann für den Profibereich bewerben, muss entsprechende Voraussetzungen erfüllen, wenn man aus dem Amateurbereich. Aber wäre das nicht sowohl, was die Verbandsstruktur, denn natürlich dieser Konflikt Profis und Amateure strapaziert ja auch letztendlich den DFB, der kann diesen unterschiedlichen Interessen der Aktiengesellschaft und des eingetragenen Vereins nie gerecht werden. Macht das nicht Sinn, darüber mal intensiver nachzudenken?
Ist ein interessanter Ansatz. Also so ein bisschen das amerikanische Modell wird definitiv der Entwicklung von Spielern helfen. Also kann ich mir zumindest gut vorstellen, weil dann dieser Leistungsdruck nicht mehr in der Form da ist, beziehungsweise junge Spieler mehr Möglichkeiten hätten, mehr Spielzeit bekämen, weil der Verein ja nun nicht unbedingt dieses ganz große Ziel erreichen könnte. Wiederum wird es auch die Erfolgsmöglichkeiten von den Amateurvereinen eingrenzen. Also jetzt wie wir mit der Wismut könnten dann wahrscheinlich nie erste Liga spielen. Das wäre ja auch schade. Also von daher, aber von der Idee her gar nicht so recht, muss ich sagen. Also das wäre was vom Ansatz von für die Entwicklung des Einzelnen sicherlich ein guter Ansatz.
Bloß wir müssen, also das dagegen spricht, das Argument ist im Prinzip der eigene Traum, ne? Dass man sagt, sein Verein will man irgendwann mal in der Bundesliga sehen, aber so ehrlich muss man auch sein, so Beispiele wie den FC Kaiserslautern, der als Aufsteiger Meister gibt, das ist ja faktisch eigentlich aktuell kaum noch denkbar. Also ja. Du hast ja schon eine klare Struktur durch die Wirtschaftskonzerne, die letztendlich da in der Bundesliga etabliert sind. Also so schön es wäre, aber es ist eben kaum vorstellbar, dass die BSG Wismut Gera, weißt du, also oder?
Nee, natürlich.
Selbst der TSV 1860 München mit seiner Kraft, ja, glaube ich, hat eben extrem große Schwierigkeiten da, ja, voranzukommen. Ja. Ja.
Und das ist halt aktuell auch das Problem, dass es eben viel Erfolgsdruck gibt, die ganz viel investieren, um den schnellen Erfolg zu haben und dann irgendwie investieren, wo kein Plan da ist, wo keine Struktur in einem Verein da ist, wo es nur um den schnellen Erfolg geht. Und wenn dann die großen Sponsoren wegbrechen, man sieht in Wattenscheid, was da passiert ist, also das ist, dann geht so ein Verein auch mal sehr schnell baden. Ja. Und das ist ja, war ja auch nicht irgendein Hinterdorfsverein, sondern die haben auch mal erste Liga gespielt. Also das ist dann schon, ist dann schon schwierig, ohne Frage.
Wichtig wäre es halt, dass die Diskussionen jetzt geführt werden. Also dass man
die Zeit dafür ist ja da. Also es ist ja jetzt eigentlich perfekt dafür. Genau.
Genau. Und es gibt ja ein Angebot letztendlich des DFB, was wohl auch die regionalen Verbände umsetzen, sollte ein Verein in wirtschaftliche Schwierigkeiten bekommen und muss in Insolvenz gehen, dass man sagt, es gibt weder eine Punktestrafe noch einen Zwangsabstieg. Also das ist zumindest in den meisten Verbänden beschlossen worden. Das ist dann sicherlich auch nochmal eine Option, um den Vereinen, die da in wirtschaftliche Not kommen, entsprechend entgegenzukommen, die denke ich, relativ viele ziehen werden. Also da bin ich mir ziemlich sicher, all diejenigen, die mit Zuschauereinnahmen gerechnet haben, die dann eben nicht da sind und die in ihre Plus-Minus-Rechnung integriert haben, die werden darüber nachdenken, das so zu machen und wird man sehen, ne, wie sich das wirtschaftlich entwickelt.
Ja, wird auf jeden Fall für alle, denke ich, noch ziemlich schwierig werden.
Okay, bevor wir zu deiner Top 11 kommen, Fupa macht da ja eine fantastische Aktion, finde ich, dass im Prinzip verschiedene Trainer, Spieler ihre Top 11 benennen. Unser ehemaliger Keeper, aktueller Co-Trainer Alexander Just hat ja auch schon seine Top 11 genannt. Fupa die Spieler der Saison, also im Prinzip hat Fupa schon mal die Saison abgebrochen und hat schon mal so eine vorläufige Spieler der Saison veröffentlicht. Und ich will nur fragen, wie einverstanden du damit bist. Im Tor steht Clemens Bierbaum.
Ja, kann man sicherlich so unterzeichnen. Clemens ist schon ein wirklich guter Torhüter. Was ich an ihm immer sehr geschätzt habe, war, dass er ehrgeizig ist. Ich bin zu Hess vor Ort gekommen, da war er so der Typ. Er ist ein sehr guter Torhüter. Ja, er ist ein sehr von sich überzeugter Mensch. Auch nicht ganz zu Unrecht. Wo ich kam, war es so ein bisschen so, ja, der ist schon, wie gut ich bin. Ja, und ich habe es eben nicht gewusst. Und er konnte es mir im Training und im Spiel nicht so zeigen. Und dann hat er eben auch ein paar Mal nicht gespielt. Und dann habe ich ihm das gesagt. Und da hat er so einen unglaublichen Ehrgeiz entwickelt in jedem Training. Das war wirklich überragend. Und dann führte irgendwann an ihm auch keinen Weg mehr vorbei im Tor. Also das ist wirklich eine Persönlichkeit, muss ich sagen, auch als Torhüter.
Okay. Im Mittelfeld hat man Florian Schubert in die und im Angriff Rico Heuschkel.
Ohne Wenn und Aber.
Im Angriff hat man Christopher Lehmann.
Mhm, ja.
Und Maciej Wolanski aus Teistungen.
Ja. Ja. Spricht auch für sich, ja.
Ja. Dann haben wir noch im Mittelfeld zwei Spieler aus Arnstadt, den, wie heißt der mit Vornamen, Hummel. Wir hatten früher mal einen Hummel, der hat aber bei Leinefelde gespielt, das ist er nicht. Und Raul Amaro. Ja, ist okay.
Ja.
Dann Hübner noch von Schott, von Geratal, von Weimar noch jemand. Okay, und Funke aus Sommerberg. Soweit zu den Spielern der Saison. Jetzt zu deiner Top 11. Also, Ziel ist es, du musst eine Mannschaft aufstellen, mit der du ein historisches Spiel bestreiten würdest. Also so deine beste, markantesten Spieler, die am meisten Eindruck hinterlassen, die am besten Fußball spielen können, die am besten unterhalten können, was weiß ich. Was ist deine persönliche Top 11?
Also, ob ich jetzt bei jedem unterschreiben würde, dass sie auf der Position die besten Spieler wären, kann ich jetzt nicht sagen, aber es sind schon Namen dabei, was ich jetzt so grob habe, die auch den Weg von mir als Trainer ein bisschen mit begleitet haben und da auch entscheidend drauf eingewirkt haben. Im Tor ist der Thomas Schütze, der war Torhüter in Silbitz, ist dann mit mir nach der Zeit zu West vor Ort und ist da heute noch Torwart-Trainer. War ein auch unglaublich ehrgeiziger Typ, der viel von sich abverlangt hat. Sicherlich auch mehr erreicht hätte, wenn er nicht so oft verletzt gewesen wäre. Also hatte ganz oft Verletzungsschwierigkeiten. Aber ist wirklich ein richtiger Typ und den ich auch sehr schätze als Mensch. Also das ist auch keiner, wo wir uns gegenseitig unsere Wertschätzung immer wieder erzählen. Das funktioniert bei uns unverbal. Also das ist schon schön. Also wirklich jemand, den ich auch sehr mag. In der Abwehr einen Tino Redig im Zentrum, der bei Westford auch gespielt hat, der, finde ich, auch unterschätzt war, wie groß sein Anteil daran war, dass wir mit Westford aufgestiegen sind, der eigentlich ein ruhiger Typ war, eher ein bisschen introvertiert war, aber wirklich hinten drin die Abwehr sehr gut zusammengehalten hat, auch fußballerisch gut war. Dann habe ich noch in Mike Branes, Spieler, den ich in Silbitz hatte, der ziemlich früh in der Saison schon sein Kreuzband gerissen hatte, aber ganz feiner Kerl, spielintelligent, in der Abwehr auch wirklich auch Fußball spielen konnte als Abwehrspieler. Dann habe ich noch einen Lukas Kokot von Westforder, der ein cooler Typ ist, der fußballerisch eher so immer ist, der über die Mentalität kommt. Also so ein richtiger Camper, ein richtiger, auf gut Deutsch, Radenbeiser, der auch pushen konnte, der ganz viel Mentalität in so eine Truppe gebracht hat, ganz viel Positives in so eine Mannschaft gebracht hat. Zu denen habe ich noch einen sehr guten Kontakt, weil er einfach ein richtig feiner Kerl ist. Im Mittelfeld, im Zentrum habe ich Michael Schmidt, der auch in Silbitz war, straighter Typ. Also groß, glatze, breite Schultern. Ich kann mich nicht entsinnen, wie viele Trainingseinheiten wir nach dem Training noch auf Platz standen und diskutiert. Und bis aufs Messer diskutiert haben, weil er absolut nicht überzeugt war von dem, was ich vorher erklärt habe. Zum nächsten Training, nächsten Spiel hat er ohne Wort zu verlieren das so gemacht, wie ich es gewollt habe. Also das war schon, wir hatten schon eine ganz andere Beziehung auf Platz. Möchtest du gegen so ähnlich spielen? Also wenn der einen Ball hatte, bist du nicht an den Ball rangekommen. Der hat dich auch auf gut Deutsch immer wieder versucht, ein bisschen blöd zu machen als Gegenspieler. Also wirklich ein richtiger Typ. Also von der Sorte gibt es heute nicht mehr so viele. Dann habe ich noch auf der linken Position mit Stefan oben auf, der spielt nicht mehr, den habe ich noch zusammengespielt in Eisenberg. Guter Fußballer, der einen großen Anteil daran hat, dass ich überhaupt Trainer geworden bin. In meinem ersten Spiel als Trainer, wo ich verletzt war in Eisenberg, mit der zweiten gegen den damaligen Tabellenersten, die eigentlich nach Eisenberg gekommen sind, um da ihre Tabellenführung zu feiern, ihre Meisterschaft zu feiern, sind wir mit einer B11 angetreten. Er hat links gespielt. Wie gesagt, ich mein erstes Spiel als Trainer. Wir haben am Ende 2-1 gewonnen und er war wirklich einer, der hat hinten den Ball erobert, ist mit dem Ball vors gegnerische Tor und hat den Torabschluss, den er vollendet hat, hat er noch selber vorbereitet, ungefähr. Also war ein Riesenspiel von ihm. Dann habe ich noch für mich sehr wichtig in Heiko Heuschkel, den ich ja jetzt schon im zweiten Jahr als Trainer habe, also nicht nur fußballerisch, sondern auch als Typ, ein Riesenkerl, ein richtiger Ortsmann, der unglaublich viel Ehrgeiz mitbringt, der auch einen Fußballverstand mitbringt, der Fußball auch versteht, der die jungen Spieler mitnehmen kann. Und ich finde auch, wir haben da auch ein ganz besonderes Verhältnis, das ist auch so sehr wertschätzend. Also wir haben eigentlich eine sehr hohe Wertschätzung gegenüber einander und das ist auch sehr wichtig, denke ich. Also ich finde schon, wir haben eine besondere Spieler-Trainer-Beziehung. Nichtsdestotrotz ist er auch einmal im Training, wenn ihm was nicht gefällt, dann sagt er mir das auch. Und das auch nicht hinter vorgehaltener Hand. Also das sagt er mir dann auch sehr deutlich. Ist aber okay so. Also ich muss sagen, ich finde das auch gut so, dass da auch so eine gewisse, ja, auch ein Austausch irgendwo passiert und hat findet. Ich finde, das hilft dann auch jedem. Dann habe ich noch im Angriff einen Felix Popp, mit dem hatte ich in Thalburge als Spieler. In verwöhnter Angst, muss man sagen, aber ein genialer Fußballer. Also der hat in seinem Leben, ich glaube, so richtig Probleme kennt er gar nicht. Der weiß gar nicht, was das sind. Also fiel immer irgendwie auf die Füße. Aber ein feiner Typ, ein richtig feiner Typ, ein richtig guter Fußballer. Tore schießen kann er nicht, alles andere kann er richtig gut. Also feiner Kerl. Dann habe ich noch einen Steve Hippold, den ich nicht sehr lange hatte in Silbitz als Spieler, aber ein richtig guter Fußballer, ein richtig guter Kicker.
Das war ja dann nur ein halbes Jahr, glaube ich, oder?
Nicht mal. Also wirklich die Wintervorbereitung war es noch und dann die ersten 4 Spiele ungefähr, wie ich hatte. Aber so als Fußballer muss ich sagen, also da war er ein richtig guter. Ja, und die restlichen 2 Namen fehlen mir. Die habe ich in der alle der Zeit nicht zusammengefunden, muss ich sagen.
Alles gut, ich habe dich damit auch etwas überfallen. Die kann man ja dann, ich denke, Fuba wird bei dir nochmal nachfragen. Oder?
Bis dahin habe ich sie.
Genau. Ja, Markus, das waren meine Themen. Wann denkst du denn? Wann sehen wir uns denn wieder? Was hast du denn so ein Gefühl?
Ich hoffe sehr bald, aber ich glaube, ich halte mich da ja auch ein bisschen an dich. Ich glaube, das wird weiter nicht so schnell passieren. Und ich sage auch ganz ehrlich, mir ist es lieber einen Tag zu spät als einen Tag zu früh. Mit allen Konsequenzen.
Ja. Genau, und wir können uns alle gesund begegnen. Ich habe auch etwas Sorge, dass aktuell vorschnell gehandelt wird, weil ein relativ großer Druck da ist. Das kann ich auch gut nachvollziehen, diesen Druck. Aber wir müssen ihn letztendlich aushalten, weil erst, wenn wir die verschiedenen Szenarien unter Kontrolle haben, wenn wir wissen, wo war denn in Kreiz der Patient null? Ne? Also es war offensichtlich die Großveranstaltung. Und wenn wir da allen nachgegangen sind und wenn wir dann die unter Kontrolle haben, dann, wenn dann ein neuer Herd entsteht, kannst du den auch löschen, weil du dann die Kraft hast. Aber ist das alles noch außer Kontrolle? Also hast du nicht geklärt, die Fälle bis zu Ende, wo ist Patient Null, wie ist das entstanden? So lange können wir das aktuell noch nicht machen. Ich weiß, das ist eine unbequeme Meinung und das wird dann auch nicht gern gehört. Aber es ist, also dann hätte die bisherige Zeit keinen Sinn gemacht, wenn man jetzt vorschnell reagiert. Ja?
So ist es, so ist es. Und das erfordert, denke ich, von uns allen sehr viel, wie gesagt, Vertrauen ab und Halt ab. Also ich denke, das ist es A und O, das, was man da eben einfach mitbringen muss und sich eben auch nicht allen hinreißen lassen, nicht allen jeden Facebook-Post dann zu sagen, das klingt zwar plausibel, aber ist es vielleicht dann nicht, also dann nicht immer dagegen zu reden, ist vielleicht auch ganz hilfreich, wie gesagt, ein bisschen Vertrauen mitbringen in die Leute, die entscheiden. Ich habe mal jetzt vor kurzem einen sehr schönen Vergleich gehört aus 80 Millionen Bundestrainern sind 80 Millionen Virologen geworden. fand ich sehr treffend.
Das beschreibt sehr gut. Markus, dir, deiner Familie, bleibt gesund. Ich hoffe, wir hören uns auf jeden Fall wieder, aber ich hoffe natürlich, wir sehen uns auch bald wieder. Danke dir nochmal, danke den Hörern fürs Zuhören und Glück auf.
Ich wünsche auch allen nur das Allerbeste, vor allem bleib gesund und Glück auch. Ich danke dir, Danny.
I stay only in Munich for this fucking job tonight because I cancel my. I come down. Sorry. You give me nothing. Sorry. You think you can play with me? I'm not a child. I respect you a lot. I respect. You don't respect me now in this moment. Okay. Finish. It's okay. Sorry. Hello, my friend. I like to explain you something. I changed my plane to make a favor for Al Jazeera to Mr. Nasser. I cancel my trip to London today. For tomorrow. Sorry. You don't have to result it anymore for me. Sorry. I cannot accept this, what you was doing today.
Der Mannschaft habe ich Folgendes gesagt. Ich habe sie eingewiesen auf den Ernst der Lage. Jetzt ist es etwas anders. Jetzt ist es noch härter, nach meiner Ansicht, weil der Gegner ist nicht identifiziert, ist ein unsichtbarer Feind. Das macht die Situation noch anspruchsvoller und noch schwieriger. Aber ich sage der Mannschaft, wir müssen jetzt gemeinschaftlich handeln. Dann werden wir auch diese Krise bewältigen können, wenn wir Spielregeln beachten. Gar nicht bewusst, was uns bevorsteht oder was zurzeit geschehen ist. Und deshalb müssen wir absolut auch bei uns in indirekten Notstand ausrufen. Aber die Arbeit muss weitergehen. Wir werden das geordnet tun. Hier ist es was anderes. Wir haben hier ein Riesenproblem. Wir haben ja wirtschaftliche Fragen zu klären, Sicherung der Arbeitsplätze und haben gesundheitliche Fragen zu klären. Und die Gesundheit geht vor allem. Deshalb habe ich mich auch gefreut, dass die Bundesregierung hier jetzt alle Maßnahmen einleitet.